Deutschlandfunk Interview.
Über den Syrien-Besuch von Baerbock und Barrot möchte ich jetzt sprechen mit Carsten Wieland, Nahost- und Syrien-Experte, Politikberater und ehemaliger Berater von drei UN-Sonderbeauftragten. Guten Abend, Herr Wieland.
Guten Abend.
Herr Wieland, war bzw. ist die Zeit schon reif für so eine Reise? Ist Syrien schon so stabil, dass die EU so eine kleine Delegation nach Damaskus schickt?
Also ich finde den Besuch von Außenministerin Baerbock zusammen mit dem französischen Amtskollegen einen mutigen und wichtigen Schritt, gerade jetzt zu dieser Zeit mit Syrien proaktiv umzugehen. Nachdem vor 13 Jahren die gemäßigten Kräfte des Wandels in Syrien vom Westen im Stich gelassen wurden. Weil jetzt ist die entscheidende Phase, wo sich entscheidet, in welche Richtung Syrien sich entwickeln wird. Wir wissen ja, dass eine Koalition, eine politisch-militärische Koalition unter Führung von radikalen Islamisten in Syrien das Land befreit hat. Aber wir wissen auch, dass Syrien ein Mosaik ist von verschiedenen Religionen, Ethnien und Weltanschauungen und dass sich eben viele Syrer die Zukunft des Landes anders vorstellen. Und wenn die Europäer hier auch ihren Beitrag leisten, nicht nur finanziell, sondern auch mit Geben und Nehmen, sozusagen auch Forderungen zu stellen, hier Frauen- und Minderheitenrechte zu respektieren, kann das zu diesem Zeitpunkt nützlich sein, weil ja viele andere Staaten, die Türkei ganz vorneweg, aber eben auch Katar, Saudi-Arabien, die Emirate ihre Interessen in Syrien ganz schnell versuchen werden abzustecken. Und deswegen ist das ein Besuch zur richtigen Zeit.
Aber jetzt hat man eben Ahmed al-Sharaa besucht und getroffen. Hat die EU überhaupt einen Einfluss oder sind es da eben ganz andere Kräfte aus der Region, ein paar haben Sie eben schon genannt, die da vielleicht sogar wichtiger sind, die näher dran sind, die auch kulturell näher sind?
Ich denke, die EU hat doch einen wichtigen Auftrag und auch ein Interesse, auch von vielen Syrern, die zum Teil ja inzwischen im Ausland wohnen, auch in Schweden oder in Deutschland, viele Jahre jetzt Demokratie und Rechtsstaat erlebt haben. Und die sind auch dafür, dass es eben Stimmen gibt, nicht nur Syrerinnen und Syrer selbst in erster Linie natürlich, aber eben auch aus dem Ausland, die eine solche Entwicklung für einen langfristigen Frieden und langfristige Stabilität in Syrien da mitzugestalten und mit einzufordern. Die EU hat wertvolle Wiederaufbaumittel, die das Land dringend braucht. Es gibt Sanktionen, die schrittweise gelockert werden können. Es ist jetzt die Phase, wo die Wirtschaft in Gang gebracht werden muss. Wir haben sehr viele Syrerinnen und Syrer, die Jahre unter gelitten haben, egal auf welcher Seite sie standen. Und hier, glaube ich, gibt es viele Hoffnungen. Und traditionell muss man sagen, war es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass die syrischen Machthaber unter Assad nur Richtung Osten geschaut haben, also Richtung Iran, sondern es gab traditionell auch immer eine Elite in Syrien, die Richtung Westen geschaut hat, also Richtung Europa. Es gab sogar Zeiten, wo wir über ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Syrien gesprochen hatten damals. Also hier gibt es viele Punkte, an die man anknüpfen kann und die für viele Syrerinnen und Syrer, die nicht jetzt einen rein streng islamistischen Weg gehen wollen, auch Hoffnung bringen.
Sie haben die EU-Hilfen beim Wiederaufbau angesprochen. Sind das denn überhaupt nennenswerte Mittel oder nur Tropfen auf den heißen Stein bei all den Verwüstungen, die man da in den letzten anderthalb Jahrzehnten, waren es ja fast, angerichtet hat?
Natürlich ist das ein riesiger Kraftakt. Es geht ja nicht nur um die Steine, die zerstört sind, sondern auch um Eigentumsfragen, die geklärt werden müssen. Es ist hier vieles in den letzten Jahren in der syrischen Gesellschaft zerstört worden, durcheinander geraten. All das muss langsam wieder aufgebaut werden und versöhnt werden. Aber die Europäische Union hat natürlich auch in erster Linie Interesse, Häuser zu bauen, Wohnungen zu bauen, dass Syrerinnen und Syrer, die sich so entscheiden, dann auch zurückgehen können, während eventuell die Golfstaaten möglicherweise Richtung Shopping-Malls und Hotels schauen, wenn es um Investitionen geht und Großprojekte, die aber nicht eben den Menschen ein Dach über den Kopf bringen. Ich denke, hier ist es eben wichtig, dass die Europäer auch ihre Akzente setzen. Oder eben die wichtigen Dienstleistungen wie Elektrizität, das Gesundheitswesen. Wir wissen ja, dass Assad in erster Linie mit den Russen zusammen Krankenhäuser und Schulen bombardiert hat. Hier geht es also um Bildung und Gesundheit, ganz wichtige Fragen in der ganz unmittelbaren Zukunft Syriens.
Momentan gibt es ja noch Sanktionen der Europäischen Union gegen Syrien, aber die sind ja eigentlich auf das gestürzte Regime bezogen. Sind die nicht jetzt sowieso obsolet mit dem Machtwechsel? Baerbock klang da heute ja noch ziemlich zurückhaltend bezüglich einer Rücknahme.
Ja, ich glaube, man möchte sich die Sanktionen gewisserweise als Hebel behalten, um eben auch gewisse Forderungen dann durchzusetzen. Aber es gibt ja zwei Arten von Sanktionen. Die einen Sanktionen sind personenbezogen und die gelten ja weiterhin, also vor allem die Kriegsverbrecher um Assad herum und Assad selbst, sein Clan. Und die anderen Arten von Sanktionen sind sektorbezogene Sanktionen, also Wirtschaftssanktionen, die natürlich in erster Linie jetzt die syrische Bevölkerung treffen. Und hier ist natürlich die Grundlage in gewisser Weise weggefallen, weil ja das Regime gewechselt hat. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten zu argumentieren, dass man vor allem Sanktionen zum Beispiel, die den Geldtransfer betreffen, dass Syrer Geld überweisen können in ihr Land hinein, solche Sanktionen relativ schnell wegfallen. Und dann nach und nach so in einem Schritt-für-Schritt-Approach die syrischen Machthaber dazu gebracht werden können, die gewissen Vorstellungen, die auch die Europäer haben, mit zu berücksichtigen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da vorankommt und dass die Wirtschaft Syriens dann wieder auch belebt werden kann.
Herr Wieland, Al-Sharaa hat Annalena Baerbock heute den Handschlag zur Begrüßung verweigert. Ist es ein Zeichen, wohin der Weg im neuen Syrien gehen könnte?
Ja, ich habe die Bilder auch gesehen, aber ich habe auch den Kommentar von Annalena Baerbock gesehen am Ende, wo sie sagte, wir haben uns dann so gut unterhalten, sodass auch ein Handschlag nicht mehr das Problem war. Also wir haben jetzt nur die Bilder gesehen beim ersten Aufeinandertreffen und da kam es mir eigentlich auch so vor, dass selbst Ashara in gewisser Weise, und wir haben auch den französischen Außenminister gesehen, so eine Unsicherheit da war. Wir haben gesehen, dass alle Frauen ohne Kopftuch auch dort erschienen sind. Wir sehen, dass das eben ganz andere Verhältnisse sind als in Afghanistan. Insofern, glaube ich, sollte man das jetzt nicht zu sehr hoch bewerten. Ich glaube, wichtiger sind die Diskussionen, die in Syrien stattfinden, um die Neugestaltung auch der Gesellschaft. Es gab ja jetzt in diesen Tagen eine Diskussion um die Veränderung von Schulcurricula. Und das war sehr kontrovers. Dann hat auch die HTS-Führung wieder einen Rückzieher gemacht, gesagt, okay, wir warten damit. Wir werden dann eine Kommission einbestellen. Wir streichen momentan erstmal nur die größten Verherrlichungen des Assad-Regimes in den Schulbüchern. Und dann sehen wir weiter. Also man sieht, es gibt hier einen pragmatischen Kern. Es gibt eher, würde ich sagen, eine Richtung weniger Islamismus, um eine reine Lehre zu verbreiten, als einen pragmatischen, technokratischen Islam, der versucht am Ende, so habe ich Ashara die letzten Wochen auch gelesen und erlebt und versucht zu interpretieren, eine Führung, die die Lebensumstände der Syrer verbessern wollen und weniger eben als da reine Lehre aufzutreten. Ob Ashara der Wolf im Schafspelz ist oder nicht, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Oder ob es eben schafft, eine islamistische Bewegung, die wie so oft im Nahen Osten aus Unterdrückung und Staatsterror entstanden ist, tatsächlich in einen pragmatischen, technokratischen Islam zu verwandeln.
Für wie stabil halten Sie eigentlich dieses HTS-Bündnis? Ist man sich da über den Kurs intern einig, den das Land einschlagen soll? Es ist ja doch sehr divers, die Gruppen, die da zusammengefasst sind.
Ja, das hat natürlich auch Vorteile, weil es eben dann verschiedene Gruppen sind, die dieses Mosaik, das Syrien ja traditionell immer war, auch in seiner Geschichte, von verschiedenen Religionen, Ethnien und Weltanschauungen dann eben auch widerspiegelt. Wir haben in dieser militärisch-politischen Koalition ja auch die Drusen im Süden. Wir haben säkularere Kräfte ebenfalls da drin, die alle irgendwie auch befriedigt werden müssen in dieser Transitionsphase. Aber Ashara hat im Prinzip zwei große potenzielle Spoilergruppen. Das eine sind radikale Islamisten aus Idlib und Teile seiner Gruppen, die eben sehr provinziell auch aufgewachsen sind und denken, und wo er versucht, immer darüber zu stehen und abzuwägen und auch auszugleichen. Und das andere sind auch Assad-Getreue, die versuchen, das Rad zurückzudrehen, möglicherweise mit Unterstützung oder auch hybrider Kriegsführung durch den Iran. Und eigentlich schon noch etwas Drittes, die Herausforderung, ob es ihm tatsächlich gelingt, die Bevölkerung langfristig hinter sich zu bringen und Pluralität und Inklusion in Syrien zu gewährleisten. Ich denke weniger an eine Parallele beispielsweise mit Afghanistan, was ja häufig hergestellt wird, als eine Parallele zu Ägypten, wo damals die Muslimbrüder sogar gewählt wurden, aber sie es nicht geschafft haben, die Bevölkerung am Ende hinter sich zu bringen. Ich glaube, all diese Beispiele, auch die negativen Beispiele, hat Ashara gut vor Augen und versucht, diese Fehler zu vermeiden.
Die Einschätzungen des Syrien-Experten Carsten Wieland. Vielen Dank dafür. Ihnen noch einen schönen Abend.
Einen schönen Abend. Danke Ihnen.